Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um eine Sportart, die vielleicht gar nicht so viel Beachtung erfährt und die ihr vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm habt. Und zwar das Gehen. Und damit ist jetzt nicht das alltägliche Gehen irgendwie zum Supermarkt oder zum Bus gemeint, sondern die professionelle Art des Gehens. Also die Disziplin, die man bei Olympischen Spielen gucken kann oder bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften verfolgen kann. Und wir haben davon natürlich sehr wenig Ahnung und deswegen einen Experten bei uns eingeladen, der professioneller Geher ist, nämlich Leo Köpp. Leo, schön, dass du heute dabei bist.
Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Leo. Wir freuen uns wie ein Schnitzelbell ist schon den ganzen Tag total erfreut darüber, dass du sich heute Abend mit dir unterhalten darf. Wir dürfen sagen, wir nehmen die Podcast-Folge Anfang Juli auf. Sie wird erscheinen zu Olympia. Warum das relevant ist, da kommen wir gleich drauf. Leo, wie Bell gesagt hat, du betreibst Gehen als Leistungssport. Und naja, Gehen ist jetzt was in der Sportart bei uns, in der Blase, in der wir uns bewegen, jetzt nicht so regelmäßig auftaucht. Es ist aber bei uns aufgeploppt, und zwar als wir die Europameisterschaft der Leichtathletik in Rom geguckt haben. Und das war super spannend. Wir haben das im Vorfeld kurz erzählt, weil Bell dich gesehen hat beim Frauengehen. Und zwar nicht in der Rolle des Gehens, sondern in der Rolle des Experten, der da ans Mikro geholt wurde. Und du das einfach so unfassbar gut erklärt hast, worauf es da gerade ankommt und was da gerade passiert und worauf wir achten dürfen, dass wir total gespannt dran geblieben sind. Und das einfach für uns nochmal ein ganz anderes Gefühl für diese tolle Sportart gegeben hat, die man sonst eigentlich nur bei Olympia oder den Europa- oder Weltmeisterschaften zu sehen bekommt. Und du bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Du durftest bei Olympia in Tokio auch starten, hast da einen ganz, ganz tollen 22. Platz über die 20 Kilometer. Das ist deine Disziplin. Bei der Europameisterschaft jetzt in Rom warst du bester Deutscher auf dem 8. Platz, hast dich damit oder dadurch auch jetzt für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem Brainer, weil diese Folge erscheint genau an dem Tag, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Und vor allem erstmal, Leo, herzlichen Glückwunsch, mega Respekt dafür, dass du das geschafft hast, dich nochmal für Olympia zu qualifizieren. Voll cool.
Danke sehr. Das freut mich natürlich, wenn da Leute mitfiebern. Und wenn wir auch noch Leute für eine neue Sportart begeistern können. Also als Bell erzählt hat, wie sie da drauf gekommen ist, jetzt mich hier einzuladen, habe ich mich natürlich besonders gefreut. Wir machen das ja nicht für einen luftleeren Raum, sondern ich mache das auch, weil ich hoffe, Sportbegeisterung zu wecken. Vielleicht auch Interesse für eine neue Bewegungsform. So oder so Begeisterung für die olympischen Werte auf der Welt zu verbreiten. Und wenn wir das bei Bell jetzt geschafft haben.
Ich bin schon der erste größte Fan.
Ich muss allerdings korrigieren, ich war gar nicht als Experte da. Also ich war beim Frauengehen, weil ich gut befreundet bin mit meiner Kollegin, jahrelang Trainingspartnerin an all den Bundeskaderlagern, Saskia Feige. Und weil ich die unterstützen wollte, anfeuern wollte und gleichzeitig dieses Jahr echt hart an meinem Biss gearbeitet habe. Also die Wettkampfhärte mental aufbauen. Und ich wollte unbedingt am Tag vor meinem eigenen Wettkampf dieses Kribbeln mitnehmen. Und so bin ich da zur Strecke gekommen. Und dann stand da Saskias Trainer, der Thomas Dreißigacker. Und der war irgendwie bei der Reporterin und sollte dieses Interview geben. Und wir hatten uns gerade begrüßt. Und er meinte, kannst du mal kurz auf meine Tasche aufpassen? Und dann habe ich auf seine Tasche aufgepasst. Während er sein Interview gegeben hat, habe da Saskia lautstark angefeuert. Das war ja am Anfang des Rennens auch noch wirklich gut bei ihr, wie sie da vorne mitgezogen ist. War ein wirklich toller Wettkampf unter schwierigen Bedingungen mit der Hitze. Und dann habe ich mich, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie mit der Reporterin ins Gespräch gekommen und dann meinte sie, boah, das ist eigentlich interessant, das sollten wir mal dem Publikum mitteilen. Hm. Und anscheinend ist es bis zu dir durchgedrungen, Bell.
Dann danke an die Reporterin, dass du dich da vors Mikro gezerrt hast. Also es hat uns tatsächlich einen anderen Blick auf die Sportart gegeben. Und das ist auch das, was jetzt so ein bisschen das Ziel dieser Folge ist, einfach die Leidenschaft, die du hast, mit den Leuten, die es hier hören, einfach zu teilen. Wir dürfen mit dir sprechen. Du bist gerade noch in den letzten Vorbereitungen. Du bist im Trainingslager in der Schweiz, wo du dir jetzt extra die Zeit genommen hast, nach der dritten Trainingseinheit noch mit uns zu sprechen. Leo, wie geht's dir? Was ist so passiert seit der EM bis jetzt? Wie läuft's so gerade?
Läuft richtig gut. Das ist eins der, wenn nicht sogar das beste Trainingslager, in dem ich je war in meinem ganzen Leben. Natürlich sind die Ziele auch sehr hoch, wenn Olympia so kurz vor der Tür steht. Aber es ist auch einfach die Gruppe hier ganz, ganz außergewöhnlich. Ich habe das große Privileg gehabt, über die Verbindungen und Freundschaften, die ich in vielen Jahren Leistungssport auf der ganzen Welt aufgebaut habe, eigentlich auf jedem besiedelten Kontinent, eingeladen worden zu sein zu diesem hochkarätigen internationalen Trainingslager. Wir trainieren hier mit dem frisch gekürten Europameister aus Schweden. Den Zieleinlauf konntet ihr in Rom verfolgen. Ja. Und es ist auch noch ein japanischer Kollege da, Evan Dunphy aus Kanada und noch zwei andere Kanadierinnen. Das ganze australische Team, dann haben wir noch eine Inderin, eine Französin ist da, eine Kolumbianerin. Also es ist wirklich ein richtig starkes Trainingslager. Die Europameisterin vom letzten Mal aus Griechenland ist da. Also wir haben echt viele Leute, die bei Olympia auch um eine Medaille kämpfen. Und dass ich hier dabei sein darf, das motiviert mich richtig krass. Und deswegen bin ich so gut drauf. Und deswegen fällt mir das Training auch extrem leicht, weil einfach, ja, alle hart arbeiten. Es ist wirklich auch so eine Sache, die ich hier mitnehme. Egal, wie gut die Leute sind, die wirklich gerade Europameister geworden sind in einem absolut harten Rennen. Das war ja wirklich Weltklasse-Niveau vom Tempo her. Selbst die schleppen sich von Einheit zu Einheit manchmal, sitzen abends am Abendessentisch, beschweren sich über Muskelkater, sind am nächsten Morgen müde und sagen, boah, jetzt eine 30-Kilometer-Einheit. Also das ist echt cool, dass die genauso drauf sind wie wir und wie ich auch angefangen habe vor vielen, vielen Jahren, als mir noch die 5-Kilometer-Einheiten schwer fielen.
Ich finde das mega inspirierend. Ich glaube, das ist es ja auch für dich, wenn ich dich so richtig verstehe, jetzt in diesem Trainingslager zu sein. Wir müssen unbedingt auch noch über das Thema sprechen, wie trainiert man gehen? Weil als du gesagt hast, so ja, nach dem dritten Trainingsblock hätte ich irgendwie Zeit für die Podcast-Aufnahme, habe ich mir gedacht, krass. Also ich weiß viel zu wenig darüber, wie der Trainingsalltag eines Gehers aussieht. Aber vielleicht kannst du uns erstmal so ganz basic mitnehmen, was ist professionelles Gehen? Also ich habe ja bei der Übertragung einiges gelernt von Flugphasen und gestreckten Beinen und Verwarnkarten von den Kampfrichtern und so weiter. Aber vielleicht kannst du das nochmal in deinen Worten erklären. Was ist professionelles Gehen? Wie unterscheidet sich das vom Laufen?
Also das olympische Gehen ist Teil des Laufens. Streng genommen ist es eine leichtathletische Ausdauerdisziplin, fällt damit ins Laufen. Die Besonderheit ist es eben eine Ausdauerdisziplin, die Technik erfordert. Das ist die einzige technische Ausdauerdisziplin, die wir in der Leichtathletik haben. Es war auch früher die längste zu Fuß bewältigte Strecke der Olympischen Spiele, 50 Kilometer. Und es ist auch jetzt ein Marathon im Gehen mit dabei, also auch wieder die längste zu Fuß bewältigte Strecke. Und das ist schon eine ganz besondere Sache, die wir mit dem Lauf gemeinsam haben, dass es eben Ausdauer ist. Das, was uns unterscheidet, das sind zwei Regeln, Bodenkontakt und Kniestreckung. Und die kommen nicht von irgendwoher, sondern die sind auch ganz natürlich. Wenn man sich den Bewegungsablauf des Gehens vorstellt, dann unterscheidet er sich von dem Bewegungsablauf Laufen, auch im Amateurbereich, darin, dass die Schulterachse und die Hüftachse parallel zum Boden sind und sich nicht hoch und runter bewegen, wie in so einem Hüpfen. Und dass diese Parallelität fortbesteht, wird einfach anhand der Füße kontrolliert. Da stehen an der Seite Gehrichterinnen und Gehrichter, die auf die Füße gucken und schauen, dass die nicht zu weit vom Boden wegkommen, sondern dass immer, wenn der vordere Fuß den Boden berührt, der hintere sich erst löst. Das ist mit dem bloßen Auge wahrzunehmen. Es geht da nicht darum, dass man in der Zeitlupe jetzt keine Flugphase hat, sondern es geht darum, was mit dem bloßen Auge zu sehen ist. Und das will man natürlich möglichst schnell machen. Und daher rührt dann die zweite Regel. Wenn ich also unter dieser Bedingung, dass ich mich nah am Boden bewege und nicht auch auf und ab hüpfe, möglichst schnell sein will, dann kann ich ja nur noch die Schrittlänge und die Schrittfrequenz maximieren. Denn die Flugphase darf ich ja nicht maximieren, um schneller zu werden. Die Schrittfrequenz, das ist einfach dann Trainings- und Talentsache, ist auch ein bisschen Veranlagungssache. Das ist eben Sport. Wir kämpfen mit den Grenzen, die uns der Körper setzt. Und das ist auch das Coole am Sport. Alle kämpfen gleich, egal welcher religiöse, finanzielle, ethnische Hintergrund. Alle kämpfen mit dieser Grenze. Und das Gleiche ist auch bei der Schrittlänge. Es ist dann eine Kraftfrage. Wie weit kann ich tatsächlich in diese Schrittmaximierung gehen? Und dafür rotieren wir im Gegensatz zum Lauf die Hüfte auf. Denn wenn ich meine Hüfte öffne zur Seite, anstatt sie genau orthogonal zur Laufrichtung zu halten, dann ist meine Schrittlänge natürlich länger. Und wenn ich dazu dann noch den vorderen Fuß ganz nach vorne bewege mit der Ferse und nicht am Knie abknick, dann kriege ich ja nochmal 10 cm mehr Schrittlänge, ne? Und daher kommt diese zweite Regel, dass man eben die Beinstreckung beibehalten muss. Das heißt, am Knie darf das Bein, das vorne aufsetzt, nicht gebeugt sein.
Für einen Außenstehenden, der das jetzt nicht regelmäßig sieht, wirkt das ja erstmal, verzeih mir das, ich sag mal ein bisschen komisch. Es wackelt.
Es ist ein ungewohnter Bewegungsablauf, genau, wenn man ihn von außen sieht. Es ist auch für Leute, die ihn zum ersten Mal durchführen, aus der Innenperspektive ungewohnt, würde ich sagen. Ja, und das Besondere ist, wir öffnen die Hüfte nicht erst nach rechts und dann öffnen wir sie nach links und wieder nach rechts. Es ist total ineffizient, sondern wir rotieren sie in einer liegenden Acht. Das ist einfach geschmeidiger, das ist effizienter, was den Energieaufwand angeht. Und da hat jede Person den eigenen Gehstil entwickelt, der auch sich je nach Trainer, Trainerin unterscheidet. Aber im Großen und Ganzen sorgt das für diese Hüftrotation, die das Gehen, wenn man es im sportlichen Sinn betreibt, so herausstellen. Und auch dafür sorgt, dass ja ab und zu auf der Straße mal hinterhergepfiffen wird. Oder einmal hat sogar jemand eine Glasflasche nach mir geworfen. Das ist also wirklich Homophobie, die da völlig fehl am Platz ist. Ich meine, das ist immer fehl am Platz, aber in dem Fall hat es auch nicht mal irgendwas mit mir zu tun. Es ist einfach, ja, Leute, die auf etwas Ungewohntes reagieren und damit konfrontiert werden, dass sie diesen Bewegungsablauf so noch nie gesehen haben.
Was mir bei dieser Bewegung in den Kopf kommt, ist, ich weiß nicht warum, tanzen. Ist das eine Form
so
des, also bist du ein guter Tänzer dadurch?
Also ich bin kein Tänzer, also Leistungstänzer, überhaupt nicht. Ich tanze sehr gerne und ich war auch 5 Jahre in der Tanzschule, das hat mir richtig Freude gemacht. Was mir da vor allem aufgefallen ist, das ist, wie schwer das ist, 2 verschiedene Hüftrotationen getrennt zu halten, je nach Sportart. Gehen bewege ich mich ja mit der Hüfte in der liegenden Acht, denn die soll sich ja parallel zum Boden halten. Ja. Wenn ich Jive tanze, zumindest wurde mir das in der Tanzschule so erklärt, keine Ahnung, ob das stimmt, dann rotiere ich die Hüfte auch so ein bisschen, aber ich will eigentlich die Seiten der Hüfte auf und ab bewegen. Und es ist mehr so eine Welle, wo ich bewusst hoch und runter gehe. Also genau das Gegenteil von dem, was ich im Gehen probiere, wo ich auf keinen Fall hoch und runter will. Und da bin ich immer wieder beim Jive-Tanzen, dann, also später in den höheren Kursen, wo es dann um Form ging, darauf hingewiesen worden, nee, die Hüfte muss hoch und runter.
Keine liegende Acht.
Das andere, was sich unterscheidet, ist natürlich die Fußspitze. Wir sind ganz klare Leichtathletinnen und Leichtathleten. Und ich habe 12 Jahre eine Grundausbildung der Leichtathletik durchgemacht, von der ich immer noch enorm profitiere. Und da ist einfach das A und O Fußspitze anziehen. Und das ist im Tanzen nicht so. Vor allem, wenn der Boden gewachst ist, muss man sich mal vorstellen, was passiert, wenn ich jetzt auf einmal einen Walzer mit der Ferse aufsetzen würde, in einem möglichst langen Schritt, da würde ja die Hälfte der Paare auf dem Boden liegen.
Total. Jetzt sagst du, okay, du hast eine lange Ausbildung in der Leichtathletik. Gehen ist jetzt wahrscheinlich erstmal nicht das, was uns allen als erstes in den Sinn kommt, wenn ich sage, ich gehe in die Leichtathletik. Wie war dein Kontakt dazu? Wie kam das zustande, dass du gesagt hast, gehen, das ist mein Ding?
Das habe ich gar nicht gesagt, als ich angefangen habe. Sondern am Anfang ging es eigentlich mehr darum, was ich nicht gesagt habe, und das war Nein. Ich habe ganz lange und auch richtig gerne Leichtathletik gemacht. Ich habe dann Sprint gemacht, ein bisschen Lauf, hauptsächlich eigentlich Hürde, weil ich meine fehlende Top-Sprint-Kapazität dann durch gute Technik ausgeglichen habe. Und dann bin ich in die USA, habe da die Schule besucht für einen Auslandsaufenthalt, also so einen Austausch. Und dort hatten sie gar keine Leichtathletikbahn. Das heißt, es gab nur Waldläufe. Das nennt sich dort Cross-Country und ist definitiv viel krasser als unsere deutschen Herbstwaldläufe. Das vermisse ich auch ein bisschen. Wir hatten ein richtig cooles Team, 45 Läufer. Die haben sich alle gegenseitig angefeuert. Und da kommt natürlich eine Teamatmosphäre auf, die extrem anspornt. Das war meine erste Begegnung so richtig mit, sage ich mal, leistungssportlich strukturiertem Ausdauersport. Und das habe ich mitgenommen, als ich zurück nach Deutschland kam. Außerdem hatte ich dann 6, 7, 8 Monate lang keine Hürde mehr gesehen. Das heißt, meine Technik hätte ich auch wieder von vorne nochmal auffrischen müssen. Ja, und dann hat mir meine Trainerin von damals, das ist übrigens die jetzige Trainerin von Marc Koch, dem Sprinter in der deutschen Nationalmannschaft. Wir waren da in einer Trainingsgruppe, die hat mir dann gesagt, geh doch mal zum Probetraining im Ausdauerbereich. Und Ausdauer in der Leichtathletik heißt eben Lauf und Gehen. Also war ich, das war am Donnerstag um 19 Uhr, beim Probetraining gehen. Die anderen waren schon längst mit ihrem Probetraining durch, weil ich noch nach der Schule alle möglichen AGs und so gemacht habe. Und der Trainer ist da einfach noch eine halbe Stunde länger geblieben, hat sich mich angeguckt und meinte, ja, damit kann ich arbeiten. Komm mal nächsten Dienstag um 19 Uhr wieder. Ja, oder war es 17 Uhr? Egal. Jedenfalls meinte ich, ja, okay, weil ich eben nicht Nein gesagt habe, obwohl ich echt also von Gehen gar keine Ahnung hatte. Ich habe einfach nur imitiert, was ich, glaube ich, mal 2 Sekunden beim Durchschalten im Fernsehen gesehen hatte.
Okay.
Und so einfach ist es, aber auch die Bewegungsform sieht zwar ungewohnt aus, aber am Ende macht man einfach nur Spazierengehen in schneller, also längere Schrittlänge und höhere Frequenz. Also es ist wirklich nicht die Riesenherausforderung. Klar, wenn es in Leistungssport geht und das technisch sauber machen will, schon eine anspruchsvolle Sache. Das soll der Sport ja auch sein. Aber erstmal ist die Bewegungsform durchführbar. Und dann, ja, bin ich 2 Tage später beim Probetraining vom Lauf gewesen. Und der Coach meinte auch, er kann sich vorstellen, dass er mich betreut und dass ich da mich spezialisiere, und meinte, ja, dann komm doch nächsten Dienstag um 19 Uhr wieder. Da meinte ich, nee, okay, jetzt habe ich ja schon dem anderen zugesagt für den gleichen Termin. Und das war eigentlich Glück. Dann sonst wäre ich zum Lauf gekommen und da hätte ich auf keinen Fall meine Stärken so ausspielen können wie jetzt im Gehen.
Wie alt warst du da?
Oh, das war im Herbst 2014, da war ich 16.
Wenn du sagst, deine Stärken ausspielen, was würdest du sagen, was sind deine Stärken und was reizt dich auch so an der Sportart Gehen?
Es ist eine Sportart mit Köpfchen. Also im Lauf, sage ich mal, ich bin eine Person, die jetzt super schnell laufen kann. Ich habe 80 Meter Vorsprung mir erarbeitet und meine Technik lässt dann hinten raus einfach nach, weil ich total K.O. bin. Dann stolper ich halt noch irgendwie ins Ziel und kann das Ding trotzdem noch gewinnen. Im Gehen ist das unmöglich. Wenn im Gehen hinten raus meine Technik versagt, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann oder die Kraft nicht richtig eingeteilt habe, dann werde ich disqualifiziert. Da bringt mir kein Vorsprung der Welt mehr was. Gehen ist eben eine technische Ausdauerdisziplin. Ich muss also gute Krafteinteilung betreiben. Ich muss mit Köpfchen agieren im Wettkampf. Ich muss aber auch es schaffen, selbst wenn alles wehtut, selbst wenn sozusagen vor Augen schon alles schwarz wird, trotzdem noch konzentriert auf meine Technik weiterzugehen. Und das ist eine Stärke, die ich habe. Im Gegensatz zu einigen in der Konkurrenz kann ich mich eben damit durchsetzen. Und das hätte ich im Laufen sicherlich ein bisschen ausspielen können, aber nicht so stark wie in der technischen Ausdauerdisziplin Gehen.
Okay, das heißt, deine Konzentrationsfähigkeit kannst du sehr, sehr lange durch eine gute Kondition aufrechterhalten, um dich auf die Technik weiterhin zu fokussieren.
Ja, es ist nicht nur die Frage sehr, sehr lange. Es ist auch eine Frage, unter welchen Umständen. Also ich weiß noch, an der Startlinie in Sapporo in Japan bei den Olympischen Spielen, da hatte ich nicht nur Gänsehaut, da habe ich auch leicht gezittert, weil dann wirklich die gesamte Welt mal zuguckt. Das ist schon ein ganz anderes Level an Druck und Aufregung. Und da nicht zu schludern, sondern trotzdem technisch die absolute Bestleistung auszupacken und bis zum Schluss sauber zu bleiben, das erfordert eben Konzentration auch unter enormem Druck. Und dann kommt noch dazu, dass eben Schmerzen auftreten. Also ich weiß noch, dass ich Krämpfe bekommen habe bei Kilometer 17, 18, weil es eben so heiß war. Ich habe völlig Flüssigkeit verloren. Und dann eben zu sagen, ich muss jetzt genau den Bereich der Geschwindigkeit treffen, in dem ich gerade noch sauber gehen kann und konzentriert bleibe, aber nicht zu langsam, sodass ich nicht überholt werde. Das ist eben auch eine Kunst. Und dann hatte ich auch etliche Wettkämpfe, wo mir also wirklich das Blut das Trikot runtergelaufen ist. Weil, ja, die Trikots schneiden ein oder, ach, ich weiß jetzt, im April hatte ich einen Wettkampf in Tschechien, da hatte mich ein Hund paar Tage vorher in die Wade gebissen und ich, ja, habe etwas dämlicherweise die Entscheidung getroffen, trotzdem den Wettkampf zu starten. Da ist mir also der gesamte Schuh rot angelaufen vor Blut. Es gibt einfach so Situationen, wo körperlich enormer Stress besteht und dann noch konzentriert zu bleiben. Ich erinnere mich zum Beispiel in Rom gar nicht mehr an die Ziellinie. Ich habe die nicht gesehen. Da war einfach gar nichts mehr vor meinen Augen. Aber die Technik habe ich trotzdem noch gemacht, weil ich eben, auch wenn ich nichts mehr sehe, trotzdem noch mich darauf konzentrieren kann, okay, ich muss am Boden bleiben. Ich muss mein Knie durchdrücken. Und das ist eine Stärke, die mir sicherlich im Leben auch helfen wird.
Ich finde das mega spannend. Also du merkst, wir sind völlig unbedarft, was das Gehen betrifft. Ich finde das krass, dass du tatsächlich dich die ganze Zeit bewusst auf die Technik zu konzentrieren hast. Ich dachte, das geht irgendwann so in eine Routine über, dass du da gar nicht mehr drauf achtest.
Das stimmt auch.
Okay.
Es geht in Routine über. Es ist ein Automatismus. Also keine Ahnung, wenn wir im Jahr so zwischen 4.000 und 7.000 Kilometern machen, je nach Trainingskonzept, das ist natürlich ein Automatismus, aber wenn dann die Belastung auftritt, Mangelerscheinungen, was Salze angeht, Magnesium und so, und vielleicht auch die eine oder andere taktische Überforderung, dass man vielleicht doch noch einen Tick schneller will, als man eigentlich jetzt könnte, dann erfordert es Konzentration und Disziplin, eben bei diesem Automatismus zu bleiben und nicht übers Ziel hinauszuschießen und aus der Bahn auszubrechen.
Ich denke mir ja auch immer so, es reizt einen doch, oder? Wenn jemand jetzt einen überholt, dass man denkt so, ah, wenn ich nur 2 Meter joggen würde, dann hätte ich den. Hat man nie so diesen Drang? Also weil man einfach weiß, es ist nicht erlaubt, ich kann da rausfliegen, ich bleibe bei meinem Gehen.
Es ist eben ein ganz anderer Bewegungsablauf. Man wird das auch, wenn man Läufer, Läuferin ist und mal Gehen ausprobiert, sofort merken, da gibt's richtig Schienbeinmuskelkater und da spürt man auf einmal Muskelgruppen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie existieren. Das ist also echt eine coole Herausforderung, sollte man unbedingt mal probieren. Und dann wird einem klar, es ist ein anderer Bewegungsablauf. Es ist nicht so, dass das Laufen nur die Steigerung des Gehens ist. Es ist eben eine andere Bewegungsform. Und klar weiß ich, dass ich mit der anderen Bewegungsform schneller wäre, aber ich habe nicht den Drang, das im Wettkampf anzuwenden. Der Drang ist höchstens da, eben die Schrittlänge so viel zu verlängern, dass die Flugzeit irgendwie dann zu lang wird und das mit dem bloßen Auge wahrnehmbar wird. Oder der Drang ist da, wenn man irgendwie erschöpft ist, dann nicht mit gestrecktem Knie aufzusetzen. Diese Dinge passieren mir nicht, weil ich eben die Disziplin habe, zumindest weitgehend, das nicht zu machen. Aber es ist natürlich da, diese Versuchung. Was nicht da ist, ist mit Laufen anzufangen. Zumindest bei mir nicht. Und ich weiß nicht, wenn man mal im Schwimmen fragt, ob die Brustschwimmenden dann irgendwie den Drang haben, jetzt loszukraulen, das würde ich bezweifeln. Das ist eben einfach ein anderer Bewegungsablauf.
Wäre eigentlich ganz witzig.
Ja, ich meine, ein Weitspringer würde auch Weltrekord springen, wenn man 20 Zentimeter hinter dem Brett abspringt. Ich glaube trotzdem nicht, dass irgendjemand den Drang hätte, das jetzt mit Absicht zu tun.
Das stimmt, was wir so krass fanden im Vorfeld. Wir haben uns ja geguckt, wie schnell geht man denn so? Und das ist wirklich abstrus. Das müssen wir auch einfach mal sagen, damit man das einordnen kann. Also du gehst jetzt zum Beispiel 20 Kilometer, ne? Und du gehst, sag mir deine Bestzeit einmal, nur damit man so ein Gefühl dafür bekommt.
1:21:16. Das ist halt 4 Minuten und 6 und ein paar zerquetschte.
Also 4 Minuten und 6 pro Kilometer, ne? Also das ist, ich laufe quasi das Doppelte, was du gehst. Das ist sehr peinlich, aber das ist so. Aber das ist total krass. Also 1 Stunde, also das muss man sich mal überlegen, ne? Der Normalmensch jetzt vielleicht auch von den Zuhörern braucht vielleicht 5 Kilometer, also 1 Stunde für 5 Kilometer. Das heißt, der wäre 4 Stunden unterwegs und du bist dann nach 1:21 vielleicht nicht ganz so fröhlich, aber und mit weniger Kaiserschmarrn, aber dann trotzdem im Ziel.
Also wenn du mir Kaiserschmarrn unterwegs anbietest, würde ich auch 1 Stunde Pause machen. Das ist es wert.
Das macht dich sehr menschlich, Leo.
Also ich weiß nicht, ob ich es bei Olympia machen würde. Die Disziplin hätte ich dann vielleicht doch dran vorbeizugehen. Aber ich würde mir ganz sicher gehen, dass ich dann nach dem Ziel was davon abkriege. Und dass ich im Ziel K.O. bin, zusammenbreche und vielleicht nicht in die Kamera strahle, heißt nicht, dass ich nicht glücklich bin. In Rom war ich überglücklich. Das war das Rennen meines Lebens.
Das konnte dir auch jeder ansehen vor der Kamera.
Ach echt?
Ja.
Na gut, dann war das kein gut gewähltes Beispiel.
Wenn du sagst, du bist gerade in St. Moritz beim Trainingslager, machst es im 3. Trainingsblock, wie darf man sich so ein Training vorstellen? In meiner Vorstellung gehst du. Jetzt habe ich mir auch schon überlegt, gibt es auch Trailgehen zum Beispiel? Ja, also im Wettkampf seid ihr ja, glaube ich, hauptsächlich auf Asphalt und das musst mich jetzt korrigieren, relativ flach. Aber jetzt im Gebirge, es ist ja Höhentrainingslager, aber hilft das auch, wenn ihr, also geht ihr bergauf, bergab oder geht ihr auf Forstwegen oder
geht ihr überhaupt?
Geht ihr überhaupt, lauft ihr für die Ausdauer? Also wie trainiert man gehen?
Es gibt verschiedene Trainingskonzepte. Einige sind etwas semispezifischer als andere. Semispezifisch ist Ausdauertraining, das nicht im eigenen Bewegungsablauf der Wettkampfart stattfindet. Das bedeutet fürs Gehen eben alles, was nicht gehen ist. Schwimmen, Laufen, Radfahren. Alle möglichen Ausdauersachen sind semi-spezifisch und je nach Trainingskonzept wird das mal mehr, mal weniger eingesetzt. Ich mache das ziemlich viel. Ältere AthletInnen, gerade Leute hier um mich herum, die jetzt ja fast 10 Jahre älter sind als ich, weil das eben so das biologische Höchstalter ist. Das sind die Leute, die hier um Olympiamedaillen mitkämpfen. Da gibt's einfach Leute, die können von den Knien her gar nicht mehr laufen. Die machen eigentlich nur noch spezifisches Training, also die sind dann ganz viel unterwegs im Gehen oder sie kompensieren mit Radfahren. Der große Vorteil an semispezifischem Training ist eben, ich kann meinen Ausdauerlevel hochfahren, ich kann ganz viel aerobe Ausdauer noch draufpacken an Belastungszeit, ohne muskulär zu ermüden. Das heißt, ich bin am nächsten Tag muskulär wieder frisch, A, mit Hochkonzentration auf meine Technik zu achten und das auch umzusetzen und B, gegebenenfalls sogar Tempotraining zu machen, obwohl ich am Vortag eine ganz, ganz hohe Belastungszeit aufgebracht habe. Und die Frage mit dem Trailgehen, die finde ich witzig. Ihr hattet ja die Trailrunnerin Miriam zu Gast. Ist eine coole Idee. Also wir gehen nicht auf Trails und schon gar nicht, wenn es viel hoch und runter geht. Denn es geht ja darum, möglichst flach über dem Boden zu sein. Und wenn der Boden selbst nicht flach ist, dann ist das ganz schön schwer. Und gerade beim Bergabgehen kann es auch mal wehtun, vorne mit einem gestreckten Bein aufzusetzen und dann da richtig reinzufallen. Deswegen vermeiden wir beim Gehen solche Untergründe. Ich laufe aber extrem gern auf Trails. Das fordert natürlich meine Fußgelenke heraus. Es ist eine Balance-Sache, es ist auch eine Konzentrationssache. Dadurch, dass man sich dann so auf den Weg konzentriert, hat es vielleicht auch was Meditatives. Das ist ganz erholsam. Also ich laufe viel, viel lieber auf Trails und auch gerne mal hoch und runter im Gebirge. Aber gehen tue ich dort nicht.
Dann ist ja... Gerade wenn du erzählst, dass so dieses Thema Hüftöffnung und flache Acht, ich achte bei Olympia auf flache Achten.
Liegende Achten. Ich weiß nicht, ob die flache Acht dasselbe ist.
Ach, bestimmt. Flache Acht, liegende Acht. Ich achte auf Achten. dann ist ja wahrscheinlich auch gerade das Thema Stretching und Mobilität ein ganz, ganz großes Thema für euch, ne? Dass du da diese Mobilität mitbringst, dass du die überhaupt hinbekommst. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großer Teil von dieser ganzen täglichen Routine, oder?
Ja, also wenn ihr jetzt immer so gesagt, dritte Trainingseinheit, also die Belastungseinheiten sind bei uns zwei am Tag. Eine ist eine Schwerpunkteinheit, die andere Einheit ist eine regenerative Einheit. Manchmal machen wir auch Doppelbelastungseinheiten. Aber die dritte Einheit, die ist bei mir eben genau das. Also ich habe vor Tokio 1,5 Jahre lang oder so jeden Tag Yoga gemacht. Ich mache jetzt manchmal Yoga, manchmal habe ich auch eine vierte Einheit, dass ich wirklich mal 1 Stunde oder 1,5 Stunden nur Faszientraining mache. Also mit diesen Faszienrollen, Bällen und so arbeite. Aber das geht natürlich auch ohne Hilfsmittel. Und dann kommt manchmal noch eine Athletikeinheit drauf, also Grundstabilitätstraining, Rumpfaufbau. Das sind alles Blöcke, die noch auf diese beiden Belastungseinheiten oben drauf kommen. An einem Ruhetag habe ich manchmal Glück, dann sind es nur 1 oder 2 Einheiten und dann ist auch immer nur 1 Belastungseinheit. Das ist ganz angenehm. Und ja, da ist natürlich wichtig, ein schönes Mittelmaß zu finden, wie so oft im Leben. Wenn man zu mobil wird, dann muss man natürlich alles, was der Sehnenapparat nicht auffängt, mit Muskelkraft schaffen. Also man kann dann nicht so richtig federn. Es ist manchmal eben auch von Vorteil, etwas steiferes Bindegewebe zu haben, weil dann in jedem Schritt das Bindegewebe auch ein bisschen der Last trägt. Wenn angenommen, ich hätte völlig loses, komplett aufgedehntes Bindegewebe, dann könnte ich ja alles nur aus den Muskeln heraus machen. Und das würde viel mehr Energie aufwenden bei jedem einzelnen Schritt. Deswegen ist es auch bei uns so, dass eben, oder unter anderem deswegen, nicht nur deswegen, es liegt auch ein bisschen an der Mitochondrienmasse, ist es bei uns so, dass je älter die AthletInnen sind, desto besser ist eigentlich das Ausdauerniveau. Also die Leute, die jetzt hier bei Olympia um Medaillen kämpfen, da sind die meisten in ihren Anfang 30ern, also knapp 10 Jahre älter als ich. Es gibt da vielleicht 1, 2, die auch mitmischen können, die jünger sind als ich, aber die Mehrheit ist doch eigentlich deutlich älter, weil die eben dann sich darauf verlassen können, dass der Sehnenapparat, der nicht ganz so aufgedehnt ist, ganz viel von der Last mitträgt und dann weniger Energieaufwand notwendig ist.
Ich höre gerade ein ganz großes Aufatmen von vielen Hörern und Hörerinnen, mir inklusive, dass ich auch einfach steif sein darf. Dass mir das jetzt hilft. Das, was ich gehört habe, ist, Anselm, du brauchst dich nicht dehnen.
Nee, wir müssen ja schon auch, also ich hatte extra angefangen mit Mittelmaß. Es ist schon wichtig auch zu dehnen.
Das habe ich überhört.
Ja, das kenne ich. Man hört immer das, was man hören will. Das Absolut. Ist vor allem bei Podcasts ganz komische Unsitte geworden, wenn Leute Podcasts als Informationsquelle verwenden. Erstens sich welche auszusuchen, die bewusst uninformiert das moderieren. Das ist jetzt in dem Fall zum Glück nicht der Fall. Wir haben ja sogar jemand mit Sportstudium hier. Aber Das Zweite, was viele machen, ist einfach bei dem Teil weghören, den sie nicht mögen. Ja, und total. Deswegen kann ich nur appellieren, unbedingt Verletzungsprävention betreiben. Es muss gar nicht statisches Dehnen sein. Es kann auch einfach mal Mobilität in der Dynamik sein, aber in irgendeiner Form sollte man doch aufpassen, dass man sich nicht verletzt, sonst hat man nicht lange Freude am Sport.
Nein, und was du sagst, finde ich vor allem auch besonders cool. Und das ist das, wo ich immer struggle, eine Dehneinheit oder eine Mobilitätseinheit auch als Trainingseinheit anzuerkennen. Ja, weil häufig sage ich, okay, ich mache etwas, was mich von meinem Ego her in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Ne? Ich gehe laufen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich baue Muskeln auf, irgendwas, was sichtbar ist. Aber Dehnen ist erstmal etwas, was mich nur sekundär irgendwie gefühlt weiterbringt. Und das dann aber bewusst einzuplanen, damit ich das auch mache, fällt mir persönlich, ich glaube ganz vielen, auch einfach super schwer. Von daher finde ich das mega, dass du das so herausstellst, dass das einfach eine separate Trainingseinheit für dich ist, die gesetzt ist.
Und damit belohnt man sich natürlich auch. Ne? Wenn Dehnen immer so hinten dran geklatscht wird oder vorne, dann klopft man sich nicht dafür auf die Schulter, dass man sich dazu durchgerungen hat, das jetzt mal zu machen. Wenn man Dehnen wirklich mal als was Wichtiges ansieht, als einen eigenen Block und sich da auch mal drauf konzentriert, es richtig zu machen, wirklich von Kopf bis Fuß und so. Also ich stecke da schon auch Aufwand rein in diese Blöcke. Dann kann man sich dafür auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey cool, du hast dich heute dazu durchgerungen. Besonders schwer fällt es ja, wenn man das Dehnen eigentlich am meisten braucht. Wenn man viel Sport gemacht hat, wenn man gerade am Trainieren ist, dann ist doch Verletzungsprävention besonders wichtig, denn dann ist ja gerade das Verletzungsrisiko besonders hoch. Das geht jetzt ja weit übers Gehen hinaus, das betrifft ja so viele andere Sportarten auch. Und gerade dann fällt es einem aber ja meistens schwer, sich dazu durchzuringen, das jetzt auch zu machen, weil es eben Energie kostet. Und sind wir mal ehrlich, ein bisschen auch belastet. Also ich habe mich jetzt da mal mit meinen PhysiotherapeutInnen auseinandergesetzt und die meinten, so ein Faszientraining ist halt enorm Flüssigkeitsraum für den Körper. Man schwitzt dabei auch, wenn man das richtig macht. Und Dehnen ist enorm energieaufwendig. Ein Muskel, der gerade Energiedefizit hat, der wird nicht locker lassen. Man muss also regenerieren und dann dehnen. Und ich weiß nicht, ob euch das interessiert, wenn ich mal so ein bisschen kurz durchgehe, wie ich überhaupt zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Ich habe angefangen, Anfang meines Jurastudiums, damit, dass ich nur die Belastungseinheiten gemacht habe und die Entlastungseinheiten, wo es darum geht, einfach mal so ein bisschen durchzuspülen, die Muskulatur zu lockern, zu durchbluten, die habe ich schon weggelassen, weil ich einfach gar keine Zeit dafür gefunden habe. Ich habe so viel anderes gemacht und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, okay, die Einheiten mache ich auch. Dann habe ich das gemacht. Mein Tag war aber, also wenn ich überlege, ich glaube, im dritten Semester hatte ich mittwochs von 7:30 bis um 20 Uhr durchgehend Uni und habe in der Mitte zweimal kurz eine Einheit eingeschoben. Das hat auch absolut gar nichts gebracht, weil, wie mein Trainer mir beigebracht hat, später erst verstanden habe, in der Ruhe wächst der Muskel. Wenn ich aber keine Ruhe habe, geht das ganze Training eigentlich in die Mülltonne. Nicht alles, aber ich habe schon sehr viel Zeit eigentlich vergeudet. Ich hätte statt der Einheiten, die ich gemacht habe, auch einfach mal mich ausruhen sollen. Einmal ging es so weit, dass ich in der Grundrechtsvorlesung eingepennt bin, nicht weil ich müde war oder weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil einfach mein Körper gesagt hat, oh, ja, jetzt ist keine Energie mehr da, wir fahren jetzt einfach mal aufs Minimum runter. Und dann saß neben mir meine Kommilitonin, die gesehen hat, wie mein Kopf also wirklich mit Schwung auf die Platte geklatscht ist, weil einfach gerade alles runtergefahren hat. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ich glaube 15 mal 1000 gemacht, also eine ordentliche Tempoeinheit. Ich war spät dran, weil ich noch drei mehr gemacht hatte als eigentlich geplant. Da bin ich zur Uni gehetzt auf dem Fahrrad, von Hohenschönhausen in die HU. Das ist auch, es geht zwar bergab, aber wenn man es eilig hat. Ja, und dann, als ich endlich mal saß und Ruhe hatte, dann hat sich mein Körper halt die Ruhe genommen. Und der dritte Schritt, den ich jetzt gegangen bin, den ich vor Tokio noch gar nicht gegangen bin, der ist eben zu sagen, ich brauche nicht nur die Regenerationseinheiten A, B, die Ruhepausen, sondern ich brauche auch C, aktive Regeneration. Es reicht eben nicht, in der Ruhe nur rumzuliegen. Und das ist schon auch Disziplin, muss ich sagen. Da jetzt sich durchzuringen, das immer zu machen. Aber es scheint sich anscheinend auszuzahlen. Wenn ich mir meine Form dieses Jahr angucke, so gut war ich noch nie drauf. Und das kann ich allen nahelegen, diesen Schritt zu machen. Regenerationseinheiten, Ruhephasen und auch aktive Regeneration.
Mist, verdammt.
Welche Rolle spielt denn da bei dir Schlaf und Ernährung? Also ist es auch so, dass ihr wirklich so ein spezielles Ernährungskonzept habt oder sagst du, ach, was mir schmeckt, esse ich auch und ich gucke aber, dass ich genügend Schlaf reinkriege?
Der OSP Berlin betreut mich seit vielen Jahren hervorragend. da bin ich auch echt dankbar für. Die haben da eine tolle Ernährungsberatung. Da schicke ich alle 2 Jahre mal oder alle paar Jahre mal ein Protokoll hin, wo ich wirklich aufs Gramm genau für 1 bis 3 Wochen aufgeschrieben habe, was ich zu mir nehme, Flüssigkeit und Essen, alles. Und dazu schicke ich dann meinen Trainingsplan und dann kriege ich eine Auswertung zurück. Und bisher war die Auswertung eigentlich immer, dass das, wie ich esse, gut ist für das Training, das ich absolviere. Das ist natürlich eine ziemlich privilegierte Position, die meine Mutter mir antrainiert hat, dass ich einfach das auf das Hunger habe, das mein Körper auch gerade braucht. Aber es gibt auch Phasen, in denen ich ein bisschen mehr machen muss. Also jetzt im Höhentraining zum Beispiel verbrauche ich viel mehr Energie. Dann kommt noch dazu, dass ich jetzt hier gerade in einer etwas konzentrationsraubenden Umgebung bin, wo ich einen Teil meines Tages auf Englisch denke, spreche und träume und einen anderen Teil des Tages mit euch hier auf Deutsch quatsche. Das ist auch alles nochmal ein bisschen mehr Energieaufwand. Dann kommt dazu, dass ich noch viel mehr trainiere, als ich am Anfang meiner Karriere gemacht habe. Das heißt, ich achte jetzt schon auch ganz bewusst darauf, gar nicht erst zu warten, bis mein Körper Hunger entwickelt, sondern dem schon zuvorzukommen. Das würde ich aber nicht empfehlen. Das mache ich jetzt nur in der unmittelbaren Olympia-Vorbereitung so. Eigentlich sagt mir mein Körper, was ich will. Und die große Kunst im Leistungssport meiner Meinung nach ist, auf den Körper zu hören. Und auch, wenn man dann zuhört, irgendwie zu lernen, zu verstehen, was er denn sagt.
Da sagst du was ganz Wichtiges. Das ist auch ein Punkt, an dem wir immer wieder in diesem Podcast auch stoßen, diese Sprache, die der Körper da mit mir spricht, übersetzen zu können, um das überhaupt wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Amateur- oder Breitensportlern auch super schwer fällt, da dieses Verständnis für aufzubringen. Okay, was passiert da gerade? Und nicht entweder wahllos irgendwas in sich reinzustopfen oder wahllos anfangen loszulaufen oder wahllos aufhören zu essen, sondern da genau den richtigen Weg zu finden, zu sagen, okay, was braucht mein Körper und wie bediene ich das jetzt?
Ich würde das gar nicht nur auf den Breitensport beschränken. Auch im Leistungssport ist es so, dass es eine große Herausforderung nach wie vor ist für viele und für mich auch immer wieder, auf den Körper zu hören und zu verstehen, was es jetzt heißt. Da gibt es viele Missdeutungen. Oft kommt es auch genau daher. Ich glaube, keine Olympia-Vorbereitung läuft optimal. Von dem Gedanken sollte man sich direkt mal verabschieden. Es wird immer irgendwas geben, was dazwischen kommt. Bei jeder langfristigen Projektplanung, ob es nun Olympia ist oder eine Abiturvorbereitung. Es wird nicht optimal laufen. Die Kunst ist, damit umzugehen, wenn was dazwischen kommt. Und an all diesen Hindernissen sagt uns unser Körper ja irgendwas. Und das zu deuten, ist eine Herausforderung in Breiten wie im Leistungssport, aber auch überhaupt im Leben. Und ich glaube, der Sport ist auch so ein bisschen eine Metapher für, wie wir durch unseren Alltag gehen. Ich glaube, wir können ganz, ganz viel vom Breitensport lernen, wenn es um ein Körpergefühl geht. Und umgekehrt können wir dem Breitensport auch viel mitgeben aus dem Leistungssport.
Wenn du sagst, Leo, es läuft nicht immer alles so optimal, egal ob beim Sport oder auch bei der Abiturprüfung, was machst du, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es irgendwie mal einen Moment gibt, so eine Art Rückschlag? Wie motivierst du dich da wieder? Reicht dieses Ziel Olympia, was dieses Jahr natürlich extrem ansteht, oder gibt es da andere Tipps von dir?
Ich motiviere mich definitiv nicht mit dem Ziel Olympia. Für mich ist Olympia auch eins der Zwischenziele. Ein ganz großes Ziel, das ich verfolge, ist, der Welt vorzumachen, dass wir richtig krass gegeneinander kämpfen können, bis aufs Blut sogar. Wie gesagt, es läuft das Trikot runter und trotzdem hinter der Ziellinie uns abklatschen und in Freundschaft auseinandergehen können. Und das vorzumachen, das ist das, was mich eigentlich motiviert. Gar nicht eine Olympiamedaille oder so. Und das reicht für mich auch nicht als Motivation. Ich leite manchmal an Schulen so Motivationsworkshops. Das macht mir auch richtig Spaß mit den Kids. Ich habe aber auch schon mit Erwachsenen das mal gemacht. Da teile ich in der Regel die Motivationsfaktoren, mit denen ich so arbeite, ein in intrinsisch und extrinsisch und individuell oder gruppenabhängig. Und die Einteilung ist nicht immer ganz fest. Es gibt da nicht unbedingt immer ein richtig und falsch. Zum Beispiel gibt es Leute, die sind durch Geld angetrieben und das ist dann auch okay, das als Motivationsfaktor zu haben. Für mich ist es zum Beispiel dieses Projekt, der Welt zu zeigen, dass wir eben Freunde sein können, auch wenn wir hart gegeneinander antreten, solange wir uns an die Regeln halten. Und dann motivieren mich Freunde, Familie. All diese Faktoren machen wir uns dann in diesen Seminaren bewusst. Und indem wir uns sie bewusst machen und mal aufschreiben, können wir in Zeiten, wo es uns schwerfällt, uns zu motivieren, uns ganz leicht daran erinnern. Und das Gute, wenn man die sich dann mal eingeteilt hat, ist, dass man sich klar macht, es ist gar nicht schlecht, auch mal auf extrinsische Motivationsfaktoren zu gucken. Ganz oft erleben wir im Mentaltraining diesen Fokus darauf, dass wir uns intrinsisch motivieren müssen. Aber es gibt nun mal im Leben Phasen, in denen uns das schwerfällt. Manchmal ist es durch Druck von außen, aber manchmal ist auch einfach von innen heraus gerade nicht so eine Motivation. Und dann ist doch schön, wenn man auf so ein Seminar zurückgreifen kann, auf so ein Mentaltraining und sagt, hey, aber da gab's doch mal was Extrinsisches, was mich so motiviert hat. Zum Beispiel hatte ich doch, da war doch so eine Rede, die hatte ich geguckt und da ging's um Weltfrieden. Oder, wir können doch eigentlich, wenn wir hier ein gutes Abitur haben, mit einem guten Abschluss vielleicht irgendwann mal die Welt verbessern in Bezug auf Klimaschutz. Das ist ein extrinsischer Faktor, aber das ist doch eine krasse Motivation, jetzt fürs Abi zu lernen. Und so würde ich sagen, sollte man nicht unterschätzen, sich auch mit extrinsischen Sachen zu motivieren. Selbst oberflächliche Dinge, wenn es dich motiviert, was Gutes zu tun, dann ist das doch nichts Schlechtes. Und deswegen achte ich beim Mentaltraining darauf, nicht nur intrinsisch und individuell, sondern auch gruppenabhängig und auch extrinsisch zu arbeiten.
Wenn wir jetzt mal hier schwenken würden, dann würdest du auf Bells Büchersammlung gucken, wo halt tatsächlich genau ganz viele Bücher auch über tolle Sportler, die einfach so ihre Leidenschaft teilen. Und wenn wir ehrlich sind, das ist auch ein großer Motivator für diesen Podcast, einfach diese Motivation dann auch mit aufzusaugen. Einfach von Leuten zu lesen, die das lieben, was sie tun, um sich da dann auch, ne, so die extrinsische Motivation zu holen. Ich merke das ganz häufig. Du hattest heute aus den USA von einem Cross-Country-Lauf. Ich hatte das Buch von dem Dean
Canassis. Ich weiß immer noch
nicht, wie man ihn ausspricht. Kann ich nicht aussprechen. So der Mr. Ultraman, ja. Und dann merke ich, wenn ich das Buch lese, ich habe Bock rauszugehen. Ich habe Bock loszulaufen. Und das hilft mir nicht langfristig in eine Routine reinzukommen, aber es hilft mir zu starten und dann bin ich total bei dir. Ja, dann erfüllt das total seinen Zweck.
Ja, was ich bei dir so spannend finde, ist, obwohl du Leistungssportler bist, dreht sich bei dir im Leben offenbar nicht alles um Sport, ne? Du hast Jura nebenher studiert, du warst auch extra nicht irgendwie auf dem Sportgymnasium, habe ich irgendwo gelesen, sondern du hast vorher auch erzählt, du hattest oft noch andere AGs auch. Ist das so ein bisschen einfach, weil du so vielseitig interessiert bist oder auch, weil du sagst, okay, ich brauche irgendwie vielleicht auch einen Plan B, weil langfristig mich komplett über das Gehen finanzieren ist vielleicht ein bisschen schwierig?
Also über das Gehen finanzieren ist ohnehin schwierig, das sei mal vorangestellt. Aber ja, es interessiert mich schon viel. Ich glaube nicht, dass das der alleinige Grund ist, warum ich viel mehr mache als nur den Sport. Es ist eine schwierige Frage für mich. Warum ich so viel immer gemacht habe und auch jetzt noch so viel nebenbei mache, weiß ich gar nicht. Es macht mir einfach Freude. Und offensichtlich macht es den Leuten um mich herum auch Freude. Und wenn ich das mehren kann, wenn wir da Synergien erzeugen, dann fällt es mir schwer, es nicht zu tun. Also was ist es denn zum Beispiel, was dich dazu motiviert, nicht einfach von deinem Job nach Hause zu kommen und dich auf die Couch zu schmeißen für den Rest des Abends? Warum setzt du dich denn noch hin, machst aufwendig einen Podcast, versuchst noch Leute für Sport zu begeistern? Was hast du davon? Warum machst du das?
Ich glaube, so mein Lebensziel ist, andere zu inspirieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, was man alles machen kann. Und ich lerne einfach unfassbar gerne dazu. Also ich bin wirklich ein neugieriger, lernbereiter Mensch. Und wir haben ja auch dieses Jahr mit Triathlon begonnen, haben ja auch ein paar Folgen schon mal so ein bisschen erzählt, wo ich noch völlig am Anfang stehe in allen drei Sportarten eigentlich. Und da habe ich jetzt, ich hatte das erst negativ in meinem Kopf drin, so, oh, ich bin in allen drei Sportarten so schlecht und so langsam und habe mich da so ein bisschen runtergezogen. Und jetzt habe ich das umgeframed für mich im Kopf und habe mir gedacht, aber was habe ich für ein Verbesserungspotenzial? Ja, also ich kann mich ja in allen drei Sportarten eigentlich noch krass verbessern über Jahre hinweg. Das ist ja total motivierend. Wenn ich jetzt schon alles könnte, wäre es ja irgendwie langweilig. Und habe das so für mich ein bisschen das Framing verändert von, boah, ich bin scheiße zu, ja, aber guck mal, was ich alles noch erreichen kann.
Ja, man kann damit viel machen, wenn man die gleiche Sache nimmt und sich einfach im Kopf anders formuliert. Also manchmal im Training und im Wettkampf geht es mir auch so, dass es mir richtig schlecht geht. Und anstatt mir dann im Kopf zu versuchen einzureden, dass es mir gut geht, kann man auch andersrum fahren und sagen, ja, aber den anderen geht's noch schlechter. Und dann höre ich sie um mich herum schnaufen, ich sehe sie schwitzen, ich höre die Trainer brüllen. Ich merke ja auch, wenn die Trainer aufgeregt sind, weil sie ihren AthletInnen ansehen, dass sie jetzt leiden. Und es reicht manchmal, die gleiche Sache zu nehmen und sich umzuformulieren, um sich ganz anders motivational aufzustellen.
Total. Und um das zu ergänzen, manchmal dürfen Dinge auch einfach Spaß machen, finde ich. Das kleine Kind in mir, was einfach Spaß daran hat, irgendwas zu machen. Ich nehme immer das Beispiel, auf den Baum zu klettern. Was, als Erwachsener würde ich das wahrscheinlich gar nicht mehr tun, aber ich sollte es viel häufiger machen.
Ja, einfach von sich aus mal hochklettern. Es ist auch gar nicht immer nur, dass ich jetzt der Welt was zeigen will, indem ich gehe. Also es ist natürlich ein Motivationsfaktor, aber manchmal macht es auch einfach Bock, hier in den Alpen mit enormem Panorama im Hintergrund unterwegs zu sein, in Südafrika zwischen der Zebraherde durchzugehen. Und manchmal sind die Dinge auch gar nicht so idyllisch und es macht trotzdem Spaß. Also auf den Baum hochklettern, da kann man sich einen Splitter holen, man kann sich einen Kopf am Ast stoßen. Das ist nicht immer alles so, dass es jetzt idyllisch ist und da hüpfen Einhörner durch einen Regenbogen, sondern es kann auch mal hart sein und trotzdem Spaß machen. Zum Beispiel ist Gehen eine richtig krasse Sportart, wenn man unser Kraftausdauertraining anguckt. Wir gehen dann wirklich so einen Pass hoch für 20 Kilometer plus minus und es geht keinen einzigen Meter bergab. Und die gesamte Zeit tut es eigentlich in den Waden, in den Beinen und in der Lunge weh. Großartig. Und trotzdem ist es geil und trotzdem macht es mega Spaß, obwohl man zwischendurch vielleicht nicht mehr die Mundwinkel hochkriegt, weil schon alles wehtut.
Also ich finde es ja beruhigend, dass euch auch alles wehtut, natürlich auf einem höheren Level und halt achtmal so schnell als uns, aber irgendwie ist es beruhigend.
Ja, total. Also ich erinnere mich an mein erstes Trainingslager in Bulgarien. Alle aus Ostdeutschland, die irgendwie mit dem Sport zu tun haben, werden das kennen. Belmecken ist so ein ganz berühmtes Ausdauertrainingslager da. War gerade im Ostblock unter dem Stichwort Bello bekannt. Als ich da zum ersten Mal war, das war überhaupt erst mein zweites Trainingslager mit dem Bundeskader der Erwachsenen, da haben wir ein Bergtraining gemacht. Die Strecke ist 35 Kilometer lang und ich als Neuling musste nur 18 machen. Bin also eingestiegen, direkt mit meinem Kollegen Nils Brembach, ist jetzt junger Vater übrigens, ganz tolle Geschichte. Und wir sind schon los bei leichtem Regen, da war es schon unter 5 Grad. Und je höher wir natürlich kommen, also die Strecke hat bestimmt über 500 Höhenmeter, na, deutlich mehr, mehrere hundert Meter mehr. Und je höher wir kamen, desto kälter wurde es. Aus Regen wurde Starkregen, so sehr, dass wir dann den Coach verpasst haben, der alle paar Kilometer an der Seite mit dem Auto halten wollte, um uns Trinken zu reichen. Aber es war so viel Regen, wir haben die paar Meter zum Rand gar nicht gesehen und er hat uns nicht gesehen. Das heißt, es gab ab da auch keine Verpflegung mehr. Keine Energie mit Getränken, keine Mineralien und vor allem auch keine Hoffnung, vielleicht doch noch abbrechen zu können und ins Auto zu steigen. Und Nils war also zu dem Zeitpunkt ja deutlich besser als ich und eigentlich meine einzige Hoffnung, denn ich kannte die Strecke ja gar nicht. Also ich wusste, wenn ich jetzt abreißen lasse, dann hänge ich hier halt im Nirgendwo im Gebirge. Es ist auch kein Dorf weit und breit, es ist halt einfach nur eine Passstraße, da ist auch kein Verkehr. Ich wusste also, ich muss irgendwie an ihm dranbleiben. Ich darf auch nicht mehr als 5 Meter abreißen lassen, denn dann sehe ich ihn ja nicht mehr. Und dann sind wir in die Wolken rein. Aus Starkregen wurde Hagel. Und das sind so Momente, wo es also wirklich nah dran ist, keinen Spaß mehr zu machen. Und am Ende, wenn man sich durchgebissen hat und oben steht und sagt, boah, ich habe es jetzt echt geschafft, hier den sogenannten Scharfrichter hochzugehen zum ersten Mal. Und das noch bei so einem Wetter, dann hat es doch am Ende Spaß gemacht.
Ja, und jetzt ist es eine geile Geschichte, die man erzählt, ne? Auch wenn es währenddessen totaler Mist war irgendwie.
Ja, ja, auch totaler Mist kann geil sein.
Leo, mit so ein bisschen Blick auf die Zeit, ich hätte noch super viele Fragen zu Olympia, zu dem ganzen Drumherum, zu dem, wie bereitest du dich vor, wie qualifiziert man sich überhaupt für Olympia, all das. Wärst du bereit, mit uns, wenn Olympia durch ist, einfach nochmal eine Folge aufzunehmen, wo wir genau über dieses Olympia, wie es dir ergangen ist, was so deine Eindrücke sind, was auch so dieses ganze um Olympia drumherum, was das so mit dir macht. Du hast viel über Werte gesprochen, was ich super spannend finde. Wärst du bereit, dass wir uns dann einfach nochmal treffen und darüber dann erzählen? Dann kann ich diese Fragen verschieben.
Ja, freut mich natürlich, wenn ihr euch das vorstellen könnt, nochmal mich zu ertragen. Auf jeden Fall.
Super gerne. Cool.
Ich habe trotzdem noch eine Frage, die würde ich noch loswerden oder ja. Du hast vorher gesagt, so 36 ist so ein bisschen das biologische Höchstalter irgendwie für Gea, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da hast du ja noch 10 Jahre hin, wenn ich richtig rechne, bist du 26. Was sind denn so deine nächsten Ziele? Also sowohl beruflich als auch sportlich vielleicht. Möchtest du als Anwalt arbeiten?
Gehender Anwalt.
Klimaschutz. Gehender Anwalt.
36 ist definitiv nicht das Höchstalter. Wir hatten noch Kollegen, die mit 40 und drüber unterwegs waren, vor allem als die 50 noch eine olympische Distanz war. Trotzdem ist auf der 20 das natürlich etwas niedriger, wenn man noch um eine Medaille mitkämpfen will. Ich gehe ja in die Wettkämpfe rein mit dem Ziel zu gewinnen. Wenn ich mir das nicht vorher als Ziel setze, dann wird, wenn sich die Gelegenheit sich auftut, bei mir auch erstmal irgendwie ein Zögern stattfinden. Greife ich jetzt danach? Kämpfe ich jetzt doch mit um Gold? Also muss ich vorher mit diesem Ziel reingehen. Und irgendwann ist die Frage, kann ich mit 45 Jahren noch wirklich in den Wettkampf mit dem Ziel Gold reingehen? Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das noch zu machen mit 45 Jahren. Aber die Perspektive ist bei mir natürlich deutlich länger als zum Beispiel im Sprint. Das ist auch ein bisschen eine Enttäuschung, die ich im Verband erlebt habe, wo wir also viel über einen Kamm geschoren wurden und wo ich sehr froh bin, dass inzwischen differenzierter beurteilt wird, wie die Potenziale aussehen für die nächsten Jahre. Es ist einfach nicht adäquat, im Gehen mit 21 eine Weltspitzenleistung zu erwarten. Sowas kommt vor. Es gibt die Leute, die das machen, aber einen sinnvollen Aufbau zu machen und zu sagen, ich möchte wirklich einen Athleten ausbilden, eine Athletin, die über mehrere Jahre vorne mitkämpfen kann, das erfordert eigentlich diese langfristige Perspektive und die habe ich mir auch bewahrt. Das heißt für mich natürlich, dass ich, wenn ich mir ein zweites Standbein aufbauen will, neben oder mit dem Sport zusammen, da gibt's ja auch Synergien, in dem Fall Jura, dass ich das zeitlich darauf anpassen muss. Also ich habe ganz bewusst mein Auslandsmasterstudium auf die Zeit gelegt vor der Olympiavorbereitung. Das war total stressig. Ich habe meine Examensvorbereitung eigentlich im Jahr nach den Olympischen Spielen von Tokio beginnen wollen. Da wurde Tokio ein Jahr verschoben. Dann war es also Tokio-Vorbereitung und Examensvorbereitung gleichzeitig. Das würde ich auf gar keinen Fall nochmal wiederholen und auch niemandem empfehlen.
Und dann aber ja auch nur 3 Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen, ne?
Genau, du hast es erfasst, Anselm. Normalerweise haben wir nach den Olympischen Spielen das sogenannte postolympische Jahr. Da geht erstmal die Durchschnittsleistung der Weltspitze runter. Da ist auch mal dieses wirkliche Durchatmen möglich. Und dieses Jahr ist durch die Verschiebung von Tokio komplett weggefallen. Wir arbeiten also für Paris jetzt seit 7 Jahren durch. Vor 7 Jahren hatten wir zuletzt ein postolympisches Jahr, wo die Weltspitze mal durchgeatmet hat. Ich habe in den letzten 3 Jahren aber nicht nur weiter trainiert, sondern mein Examen geschrieben. Und dann noch einen Auslandsmaster gemacht, weil ich den auf keinen Fall jetzt mit Paris kollidieren lassen wollte. Das heißt, ich habe schon alles auch so drumherum gebaut, dass es passt. Und ich werde für die Zukunft auch weiterhin so bauen. Dadurch, dass ich jetzt gerade meine Doktorarbeit schreibe und eine richtig gute Betreuerin habe, kann ich mir das auch gut vorstellen, mit ganz, ganz viel Synergie die Doktorarbeit und den Leistungssport auf extrem hohem Niveau anzustreben.
Krass, das braucht sehr viel Selbstorganisation.
Genau, da können wir vielleicht dann in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen. Du hast schon zugesagt, jetzt, da nageln wir dich fest, mit uns nochmal über deine Olympia-Erfahrungen zu sprechen. Wann schalten wir ein, Anselm?
1. August, 7.30 Uhr.
Für 20 Kilometer gehen bei den Olympischen Spielen in Paris mit Leo. Leo, wenn man dich jetzt finden will in den sozialen Netzwerken oder irgendwie eine Homepage oder sowas, ich bin da so ein bisschen gescheitert, aber gibt es irgendwas, wo man dich kontaktieren kann, wenn jetzt jemand sagt, Leo ist krass, mit dem will ich irgendwie mal sprechen?
Ja, man kann mich immer über den Verein kontaktieren, auch falls die anderen Kanäle mal scheitern, bei der LG Nord Berlin, beim SC Tegeler Forst. Da bin ich gut erreichbar und auch mit Herz und Seele mit in dem Verein. Ansonsten ist es bei mir etwas schwierig, weil ich nicht wirklich Social Media betreibe. Ich habe allerdings ein Projekt, das heißt Startpunkt Berlin, auf Instagram und das gab es auch mal auf YouTube, ist allerdings da nicht mehr aktiv und man erreicht mich auch über start.berlin@posteo.de.
Okay, können wir nochmal in den Shownotes verlinken und reinpacken. unsere drei Fragen, die wir sonst immer jedem Gast stellen, die heben wir uns für nächstes Mal auf. Dann hast du noch was, auf das du dich freuen kannst, Leo.
Schade. Das ist das Einzige, worauf du dich jetzt noch in nächster Zeit freuen kannst.
Ja, Olympia verliert da völlig an Bedeutung.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken dir alle Daumen. Hab ganz viel Spaß und Erfolg, aber vor allem Spaß und tolle Momente bei Olympia. Wir denken an dich
dabei. Genieß es auf jeden Fall nach so langer Zeit.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich euch dafür begeistern konnte, das zu gucken. Und wenn wir eine oder andere Person dazu gebracht haben, sich draußen zu bewegen und auch einfach mal motiviert dabei zu sein und Freude dran zu haben, dann hat sich das heute schon gelohnt.
Total.
Mega gut. Ich glaube, alle gehen jetzt los oder probieren das mal oder googeln mal, wie das vielleicht aussieht, damit sie es nachmachen können.
Die flache Acht.
Die flache Acht, genau. Wir achten da mal drauf. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Feedback da auf Instagram unter Anselm Mors oder bei mir unter Weltenbummlerin on Tour.
Vor allem die Fragen, die euch an jemanden interessieren, mit dem wir sprechen dürfen, der gerade bei Olympia war. Was ist das, was euch immer interessiert? Was dürfen wir fragen? Lasst es uns da. Schreibt uns auf Instagram entweder bell@weltenbummlerin on tour oder mir@anselmmors und dann nehmen wir das gerne mit in die nächste Fragerunde mit dir, Leo.
Genau. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ciao.